zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute reden wir über die 11. Folge von Temptation Island.
Let's go!
Franzi, weißt du, die wievielte Folge das hier ist?
Ich habe keine Ahnung.
Schätz mal.
40?
Die 54. Wir haben die 50. Folge vergessen, irgendwie zu feiern.
Ganz ehrlich, die 111. Die will ich mit ganz viel Champagner feiern.
Das bringt uns zu einem nächsten Orga-Punkt. Es hat sich auch jemand beschwert, dass wir Alkohol verherrlichen durch unser Trinkspiel, was wir mal angekündigt hatten.
Das verstehe ich, aber wir haben doch gesagt, wir machen das mit Wasser. Haben wir das vielleicht nicht deutlich genug gemacht?
Wir haben gesagt, wir würden das bei der Tour, falls die es irgendwann gibt, mit Tequila machen.
Ich finde das berechtigte Kritik, Dina.
Ich finde es auch ein bisschen berechtigt. Ich möchte dazu aber sagen, ich trinke eigentlich überhaupt nicht.
Ich trinke halt auch super wenig. Das ist ein bisschen witzig, dass wir zwei diese Kritik bekommen. Ist wahrscheinlich nicht so durchgekommen, aber wir sind ja beide eigentlich überhaupt nicht die Alkoholtrinker, ne?
Nee, wirklich nicht. Ich bin da auch. Ich glaube, mein Alkoholverhalten hat sich nicht verändert, seitdem ich 16 bin. Und das bedeutet, ich bin gar nicht so eine Kennerin von Wein oder gutem Gin oder irgendwas. Wenn ich eine wilde Party feiern will, dann trinke ich. Aber ich kann, glaube ich, den Unterschied zwischen einem Tetrapack-Wein und zwischen einem normalen Wein nicht unterscheiden. Wein trinke ich sowieso nicht. Ich trinke nur was Buntes, Spritziges.
Ich mag tatsächlich eigentlich Wein ganz gerne. Allerdings komme ich überhaupt nicht damit klar, dass es mir halt am nächsten Tag wirklich schlecht geht, auch schon nach ein, zwei Gläsern. Weshalb ich auf Partys ganz oft die bin, die ganze Zeit gefragt wird, warum sie denn nicht trinkt. Und ich echt auch, ich hasse das einfach, ehrlich gesagt, dass Alkohol in dieser Gesellschaft so verherrlicht wird. Dass ständig alle auch eine Meinung sich dazu erlauben, ob andere trinken oder nicht. Deswegen finde ich das schon wirklich berechtigte Kritik.
Und wie lösen wir das jetzt? Weil ein Trinkspiel, falls es eine Tour gibt, möchte ich halt schon machen. Wir machen einfach Folgendes. Wir machen mit der Kohorte ab, dass wir alle ganz gesund leben. Den ganzen Monat bis zu dieser vermeintlichen Tour, die hoffentlich irgendwann in der Zukunft kommt. Und dann an dem einen Abend, da gönnen wir uns und machen ein Trinkspiel. Vielleicht ist das okay. Das bringt uns zum nächsten Orga-Punkt, denn wir haben viele Nachrichten gekriegt. Die Leute freuen sich, dass wir jetzt Kohorte heißen. Wir haben eine Nachricht auch gekriegt von einer Person, die war nicht froh damit und die hatte einen berechtigten Kritikpunkt. Und zwar hat die gesagt, dass sie den Begriff Kohorte nur von den Fußball-Hooligans und Fußball-Ultras, ich weiß nicht, ob das gleiche ist, ich weiß nichts über Fußball. Man musste mich daran erinnern, dass jetzt EM ist. Aber auf jeden Fall, dass das da benutzt wird und dass sie das nur daher kennt.
Ich wusste das gar machen nicht, wir jetzt. Dass das da benutzt wird.
Das war mir auch überhaupt nicht klar.
Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das einfach viele nicht wissen.
Und ich finde, wir können uns ja nur, weil die Fußball-Hooligans etwas auch benutzen, das nicht von denen verderben lassen, oder? Denn ich kenne das nur aus der Forschung. Ich habe das noch nie gehört, dass irgendjemand anderes das irgendwo benutzt. Und die Forschung hat das sicherlich schon vor diesen Hooligans benutzt.
Da bin ich mir sicher. Und Dina, der Begriff wird anscheinend total vielseitig benutzt, denn ich hänge hier gerade auf Wikipedia ab und habe schnell gegoogelt, woher der Begriff Kohorte kommt. Der kommt aus dem Römischen Reich und bezeichnete damals eine militärische Einheit.
Okay.
Sind wir eine militärische Einheit? Vielleicht ein bisschen.
Ein bisschen. Ich bin ja eigentlich immer dafür, dass wenn man Begriffe findet, die einen problematischen Ursprung haben, dass man dann die nicht weiter benutzt. Wir haben tatsächlich da uns auch jemand mal drauf aufmerksam gemacht. Schon vor ein paar Monaten haben wir mal eine Redewendung benutzt, die einen antisemitischen Hintergrund hatte.
Oh, was denn?
Will ich das jetzt wiederholen? Ja, ich glaube, das wissen viele nicht. Wir haben nämlich gesagt, es wurde gemauschelt. Und da hat uns eine ganz liebe Zuhörerin geschrieben und gesagt, hör mal, vielleicht ist es gar nicht so eine gute Idee. Ich wusste das auch nicht, vielleicht wusste sie das auch nicht. Sollte man vielleicht nicht mehr benutzen. Habe ich mich sehr gefreut, weil mir war das gar nicht klar. Haben wir direkt aus dem Sprachgebrauch gestrichen. Mit der Kohorte, da hätte ich das Gefühl, dass das jetzt nicht so einen problematischen Hintergrund hat und dass wir das deswegen vielleicht doch weiter benutzen können. Und es hat sich nämlich tatsächlich auch die Zuhörerin gemeldet, die diesen ursprünglichen Spotify-Kommentar gemacht hat und gesagt hat, sie fühlt sich davon nicht abgeholt. Die hat uns bei Instagram geschrieben und hat gesagt, sie liebt jetzt alles daran. Hat sie so nicht explizit gesagt, aber ich habe das jetzt mal frei zusammengefasst.
Okay, Kohorte bleibt.
Ich hoffe, diejenige, die das mit dem Fußball-Hooligans assoziiert, für die können wir es auch noch mit der Zeit einfach umframen und die fühlt sich dann vielleicht doch abgeholt. Franzi, die Freitagsfolge ist ja die Kurzfolge. Deswegen machen wir jetzt mal Go. Wir haben hier schon lange genug rum erzählt. Und wir starten rein in Abgefragt, der Kategorie, in wer wir die ZuhörerInnenfrage von der Woche davor nochmal nachbesprechen und gucken, wie gut du unsere Kohorte einschätzen kannst. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was Paare tun können, um einen Betrug zu verzeihen. Und ich schwöre, wir haben die Folge vorbereitet, bevor das Wiedersehen von Temptation Island kam und bevor überhaupt klar wurde, wie viel da verziehen wurde. Und als ich jetzt aber gesehen habe, was da so alles verziehen wurde, habe ich die ganze Zeit dieses Paper im Hintergrund gehabt. Und ich würde sagen, wenn wir über das Wiedersehen und über das, was danach passiert ist, sprechen, dass wir uns das Paper auch nochmal ganz genau angucken und mal gucken, ob die Kriterien erfüllen. Ich habe nämlich schon ein paar wiedererkannt. Aber auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und haben euch gefragt, ob ihr auch schon mal einen Betrug verziehen habt oder ob euch verziehen wurde. Und wenn ja, ob ihr das als Paar geschafft habt, darüber hinwegzukommen. Franzi, erstmal muss ich sagen, wir hatten auch eine Kategorie, wurde noch nie betrogen. Das waren bisschen mehr als 50%. Die fallen schon mal raus. Von den restlichen, was glaubst du, wie viele Leute insgesamt verziehen haben mit Erfolg?
Ich glaube wenig. Sagen wir mal 8%.
11%.
11%.
Das ist nicht wenig, ne? Und dann verziehen ohne Erfolg?
Bleiben dann noch irgendwie 40% oder hatten wir noch was anderes?
Wir hatten auch noch habe nicht verziehen.
Ohne Erfolg würde ich sagen 30%.
Tatsächlich waren das 17% und 19% haben nicht verziehen. Also ich finde, das deckt sich auch wieder schon mit der Forschung, ne? Dass 50% ungefähr, sagt man ja, betrügen. Das heißt, 50% wurden nicht betrogen. Und dass ein kleiner Teil von Menschen verzeiht. Und dass da die Chancen aber tatsächlich eher schlechter stehen. Aber ist nicht unmöglich. Vor allem nach 5 Jahren nicht. Haben wir auch eine Nachricht gekriegt von einer ganz lieben Zuhörerin, die uns erzählt hat, sie musste direkt so lachen, als sie die Folge gehört hat, weil nämlich genau das bei ihrer Freundin passiert ist. Die sind nach 5 Jahren wieder zusammengekommen und jetzt sind die sehr, sehr glücklich.
Oh, wie schön.
Und Franzi, damit würde ich sagen, gehen wir in die Main Plot Summary. Bitte fasse uns Folge 11 von Temptation Island zusammen.
Okay. Also, was passiert? Marie und Tammo erobern die Höhen und verlassen Temptation Island als Paar. Nasrins beste Freundin Alicia bewertet Joshs Verhalten als extrem problematisch, während Josh sich noch ein letztes Mal an Vicky im Whirlpool reibt. Und während Josh sich noch ein letztes Mal an Vicky im Whirlpool reibt, versucht er beim großen Lagerfeuer seinen Stiffy auf die Hüfte aus Stahl zu schieben. Und trotz allem verlassen Nasrin und Josh Temptation Island als Paar. Dina, das war's schon. Es war irgendwie eine kürzere Folge. Es ist nicht so viel passiert, finde ich.
Das macht aber überhaupt nichts, denn ich habe gesehen, du hast uns was vorbereitet. Und obwohl nicht so viel passiert, können wir trotzdem hoffentlich ganz viel mitnehmen. Aber lass uns mal vorne anfangen. Marie und Tammo. Ich glaube, das können wir kurz machen. Ich finde es wirklich süß. Ich finde es richtig schön. Ich freue mich für die. Ich freue mich auch, dass ganz am Anfang hat Temptation Island das so durchgezogen, dass sie das selbst bei den Paaren, wo man wusste, okay, da wird eh nichts passieren, dass die immer noch auf so ein Dream-Date gehen mussten mit irgend so einem random Verführer oder Verführerin. Ich finde es schön, dass sie es abgeschafft haben und die jetzt einfach zusammen auf ein Date gehen konnten.
Ja, ich habe denen das richtig gegönnt und ich finde die einfach ein tolles Paar. Die sind irgendwie liebevoll zueinander, die sind reflektiert, jede Person für sich und die haben einfach auch, finde ich, eine gute Kommunikation miteinander. Ich bin Fan.
Wozu ich aber viel mehr zu sagen habe, sind natürlich Josh und Nasrin. Ich bin richtig gespannt, weil ich habe das Gefühl, es fühlt sich für mich ein bisschen an, als würdest du jetzt so das erste Mal so meinen Bekanntenkreis kennenlernen. Und als würdest du immer mehr die Menschen kennen. Ja, weil ich diese ganzen Menschen seit Jahren kenne und seit Jahren diese ganzen Verstrickungen kenne. Und du kommst ja jetzt ganz frisch dazu. Du hast den Yasin ja schon kennengelernt. Und jetzt lernst du auf einmal seine Ex-Freundin kennen. Da frage ich mich natürlich, schließt sich da für dich der Kreis? Was waren deine Gedanken zu Alicia?
Dina, ich fand die richtig sympathisch Und ich fand auch cool, dass sie der Nasrin schon ihre Meinung gesagt hat. Die hat der ja gesagt, dass sie findet, dass das so viel ist, was der Josh da gemacht hat. Aber ich finde, die hat das eigentlich recht liebevoll gemacht und hat ihr auch gut zugehört und so. Fand die sympathisch. Gibt es jetzt irgendwelche geheimen Hintergrundfacts?
Nee, ich finde die auch total sympathisch. Ich mag die richtig, richtig gerne. Weißt du, wer die auch richtig gerne mochte? Wer bei Are You The One Reality Stars in Love? Der Paco.
Ah, fand er die gut?
Der fand die richtig gut.
Verstehe ich.
Aber die hatte, glaube ich, genug von Toxic Boys. Hoffe ich zumindest.
Kein Bock mehr. War das also die, die der Yasin betrogen hat?
Bei Temptation Island.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn.
Hat ja ein richtiges Comeback.
Total. Und ich finde es eigentlich auch einen ganz lustigen Plot-Twist, dass die Freundin kommt, anstatt dass die Nasrin mit irgendeinem Mann auf ein Date nochmal geht. Das wäre auch irgendwie unpassend gewesen, glaube ich, weil wir konnten ja davon ausgehen, dass da eh nichts passiert. Der Josh hat aber richtig Gas gegeben. Das finde ich schon eine harte Nummer. Vor allem diese Whirlpool-Nummer, das ist mir einfach zu viel, das ist mir zu drüber. Ich finde, das geht einfach gar nicht. Und ich bin gespannt, wie der das erklären möchte.
Voll, Dina. Und ich finde vor allen Dingen auch, also das mit dem Whirlpool ist ja schon ziemlich krass, aber auch diese Verabschiedung zwischen den beiden, so mega emotional, mega nah. Man sieht, die küssen sich da fast. Also ich weiß nicht, ich finde diese Bilder zu viel. Und ich kaufe dem das auch nicht ab, was er immer gesagt hat, er will so nah an die Verführung gehen wie möglich, aber die dann nicht überschreiten. Also wo ist denn dann die Grenze?
Völlig. Und ich war auch dann tatsächlich echt gespannt, wie das Ganze beim Lagerfeuer dann ausgeht, wie das geklärt wird und was die Nasrin dazu sagt und vor allem, was der Josh wohl dazu sagt.
Ja, Dina, erzähl mir jetzt mal, wie du das einschätzt, das Lagerfeuer zwischen denen.
Also ich fand da das, ich glaube, das Hauptwort, was das für mich am besten beschreibt, ist irgendwie schräg. Denn erstmal fand ich diese ganze Kissennummer vom Josh, fand ich total schräg, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, okay, wir haben ja deine Bilder gesehen, wir wissen, was da in diesem Whirlpool abgeht. Findest du das nicht ein bisschen unangebracht, dass du jetzt mit diesem Kissen hier noch um die Ecke kommst? Also, nee, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das fand ich auch ein bisschen manipulativ, weil das mir so ein bisschen vorkam, wie, dass der da jetzt so ein riesen Ding draus macht, um vielleicht zu relativieren, dass er sich so daneben benommen hat. Und dann, ich muss generell dir sagen, ich finde die Nasrin wirklich toll und ich finde den Josh wirklich schräg. Der kommt mir irgendwie vor wie so ein schräger Schauspieler, wie einer, der so eine Rolle einstudiert hat. Und ich weiß nicht, ob der ein Schauspieler ist. Das will ich dem eigentlich gar nicht unterstellen. Ich kann gar nicht richtig meinen Finger drauf halten, was das ist, was ich an dem so schräg finde. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde den auch schräg. Finde es auch schwer, das irgendwie so in Worte zu fassen. Aber ich glaube, es kommt viel so durch dieses sehr Widersprüchliche auch, dass er auf der einen Seite so wertschätzend über die Nasrin spricht, auf der anderen Seite so, finde das fast abfällig eigentlich, wie der sich den Verführerinnen gegenüber dann wiederum verhält, nicht nur der Nasrin gegenüber, sondern ich mag eigentlich auch nicht, wie der sich den Verführerinnen gegenüber verhält, der Verführerinnen wegen. Also zum Beispiel dieser Softporno, den er da durchführt, der auditive. Ich glaube nicht, dass der das so gefallen hat oder auch wie der tanzt. Ich glaube nicht, dass den Frauen das gefällt. Und natürlich ist es deren Rolle als Verführerin, aber das hat für mich keine gute Konnotierung. Und ich glaube, das gibt irgendwie diesen Vibe. Und ich kann mir vorstellen, dass der, wenn er mit der Nasrin alleine ist, dass er sich total anders verhält. Aber irgendwie sehen wir da eine Seite an ihm, die gefällt mir einfach überhaupt nicht.
Und Franzi, ich habe jetzt oft gelesen, dass Leute sagen, dass die das Gefühl haben, dass Josh und Nasrin sich abgesprochen haben und dass das alles nur Show war. Mhm. Was denkst du darüber?
Oh, glaube ich eigentlich nicht. Also bestimmt haben die sich abgesprochen, dass die schon auch härter an Grenzen gehen können. Aber ich weiß nicht. Dass er sich so verhält, kann ich mir fast nicht vorstellen. Was denkst du?
Ich finde das schwierig zu sagen, denn ich finde, man merkt ja schon, dass Josh und Nasrin, dass die schon Bock haben auf so Social Media, auf ein bisschen berühmt werden. Das finde ich super. Das ist gar nichts falsch dran. Das ist ein völlig legitimes Ziel. Und ich habe mich gefragt, ob die sich dann tatsächlich so ein bisschen abgesprochen haben und gesagt haben, okay, wenn wir Bock darauf haben, wir können dann nicht einfach nur in der Ecke sitzen, wir müssen ein bisschen was machen. Wir müssen ein bisschen tanzen, wir müssen ein paar wilde Bilder liefern. Und mir kommt das ein bisschen so vor, als ob die vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, was das jetzt genau bedeutet. Dass sie Nasrin das so interpretiert hat, wie, okay, wir tanzen ein bisschen wild und die hat ja auch schön getanzt. Und dass der Josh entweder wissentlich oder unwissentlich das völlig anders interpretiert hat und er jetzt immer vielleicht noch denkt, dass das genauso, wie er das gemacht hat, dass das eigentlich abgesprochen haben, weil die gesagt haben, die liefern ab. dass die Nasrin vielleicht dachte, abliefern heißt, wir tanzen, wir liefern ein paar wilde Bilder, aber nicht, wir sitzen da dauernd mit einer Latte in irgendwelchen Whirlpools und reiben uns so extrem und sind und liefern solche Bilder ab. Und vielleicht ist das auch dann der Grund, warum der Josh sich keiner Schuld bewusst ist. Denn ich finde, so wirkt er auf mich. Der sitzt da so, als würde der denken, dass das alles völlig in Ordnung ist. Und ich kann mir das nur so erklären, dass der entweder völlig delusional ist und die Realität verloren, den Blick für die Realität verloren hat, oder dass sie tatsächlich sowas abgesprochen haben und die Absprache völlig unterschiedlich interpretiert haben.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen, was du da sagst, weil erstens, es gibt eine Sequenz, in der die auch sagen, ja, tanzen, tanzen und reden so über dieses Tanzen als Begriff. Und dann sagt die Nasrin, dass sie halt nicht unter Tanzen versteht, was der Josh als Tanzen interpretiert hat. Und zweitens würde das auch wiederum nicht nur erklären, dass der Josh da ohne Schuldbewusstsein sitzt, sondern auch, dass die Nasrin doch ja ein bisschen vergebender da wirkt, als es vielleicht viele andere gewesen wären. Und sie sagt ja auch zu ihrer Freundin Alicia, dass die anderen Verführer ihr ständig sagen, dass er so schlimme Sachen macht, aber sie das eben gar nicht so stark so interpretiert. Auch wenn Grenzen für sie überschritten wurden. Aber ich glaube, der Grund dafür könnte echt eine Absprache sein.
Ja, weil ich finde auch, dass sie Nasrin dem Josh irgendwie viel zu schnell verziehen hat. Und es kann 100.000 Gründe haben, aber es könnte natürlich auch sein, weil die es auch so interpretiert, dass vielleicht einfach deren Absprache ein bisschen falsch gelaufen ist. Also zumindest nach meinem Empfinden finde ich das schon echt hart und echt grenzüberschreitend, wie der Josh sich verhalten hat. Und das spricht die Nasrin ja schon an, aber man hat das Gefühl so, okay, innerhalb von 5 Minuten ist es geklärt und die sagen, okay, jo, wir verlassen Temptation Islands als Paar. Auf Wiedersehen.
Wobei ich glaube schon, dass die danach noch Redebedarf hat.
Ich hoffe, dass sie da noch ganz viel drüber geredet haben.
Ja, und was mir auch richtig krass aufgestoßen hat, ist dieses, dass der dann sagt, dass er ein Stiffy hatte und sich nicht wegbewegen konnte aus dieser Tanzsituation, weil er Hüften aus Stahl hat. Sagt er, du kennst meine Hüften aus Stahl. Also so nach Motto, er würde dann nicht mit tanzen, sondern er steht dann da und lässt sich antanzen. Und das ist jetzt die Begründung dafür, dass er nicht die Situation verlässt. Das fand ich richtig mies, ehrlich gesagt, Dina. Da habe ich mich gefragt, denn so wie das Wort Gaslighting heutzutage benutzt wird, kann ich mir sehr vorstellen, dass irgendwie eine Bekannte von mir da stehen würde und sagen würde, der gaslightet die. Findest du, dass das Gaslighting ist?
Franzi, du kennst mich, ich bin Wissenschaftlerin. Ich denke mir, wir müssen das erstmal ganz klar definieren, bevor ich das beantworten kann.
Zum Glück war ich im Recherchemodus, Dina. Also Gaslighting, der Begriff, wird ja so inflationär inzwischen benutzt, dass, glaube ich, fast jeder Person inzwischen bewusst ist, was das ist. Also gemeint ist ein bestimmtes manipulatives Verhalten, würde ich jetzt mal ganz grob so zusammenfassen. Aber jetzt das Krasse, der Begriff kommt eigentlich überhaupt gar nicht aus der Psychologie. Ich glaube, du hast da auch in Folge 2 drüber gesprochen, beim Sommerhaus der Stars.
Vor 51 Folgen.
Bestimmt auch nochmal spannend, da reinzuhören. Aber der Begriff kommt tatsächlich, also aus der Popkultur so oder so, aber aus einem Theaterstück, Dina, aus dem Jahre 1938. Und das Theaterstück hieß Gas Light, auseinandergeschrieben. Und da geht es darum, dass ein Ehemann seine Ehefrau manipuliert, indem er kleine Veränderungen in der Umgebung vornimmt und ihr dann einredet, dass sie sich diese nur einbildet. Und so wurde der Begriff dann popkulturell etabliert. Aber in der psychologischen Forschung ist es halt eigentlich einfach gar nicht so ein Konzept, so ein Begriff. Auch wenn ich schon das Gefühl habe, dass heutzutage alle wissen, was man meint, wenn man den Begriff verwendet. Aber Forschung gibt's eigentlich so kaum welche dazu. Ich habe ein paar Paper gefunden, aber es ist echt wenig. Also alles in allem geht's um eine Form der Manipulation, bei der eine Person versucht, eine andere dazu zu bringen, ihre eigene Wahrnehmung der Realität und ihre Erinnerung und ihr eigenes Urteilsvermögen in Frage zu stellen. Was uneinheitlich war in den Definitionen, die ich gefunden habe, war, ob das jetzt absichtlich, unbewusst, vorbewusst oder was auch immer sein muss. Für mich, so wie ich das verstehe, den Begriff, muss es zumindest vorbewusst sein, damit es ein Gaslight ist.
Kannst du uns kurz sagen, was vorbewusst ist?
Also vorbewusst ist etwas, was nicht eben so ganz bewusst ist, wo man nicht sagt, okay, ich handle jetzt so, weil ich das mir so überlegt habe zum Beispiel. Also der Josh, dass der jetzt nicht den aktiven Gedanken hatte, jetzt sitze ich hier und möchte die Nasrin verarschen. Aber dass er zumindest, wenn er ein bisschen in sich reingehen würde, fühlen würde, dass da irgendwie er schon irgendwie auf eine Art eine Agenda da verfolgt. Also dass es so die Möglichkeit hat, mit ein bisschen in sich fühlen bewusst zu werden. Also Dina, egal wie bewusst das jetzt ist, es muss auf jeden Fall auf irgendeine Art eine Intention geben. Das heißt, selbst wenn die unbewusst ist, dass man eine Agenda damit verfolgt, dass man sich so verhält. Ziel von Gaslighting ist, das Selbstbewusstsein, das Vertrauen der gegaslightenden Person zu untergraben, sodass die eben die eigene Wahrnehmung dann als ihre eigene wahrnimmt. Also wenn jetzt der Josh sagt, das war alles gar nicht so, meine Hüfte ist halt so Stahl, dass die Nasrin dann sich denkt, oh ja, wie kann ich denn auch so doof sein, dass ich mir sowas überlege? Joshs Hüfte ist ja wirklich super steif. Mit Gaslighting ist eigentlich eine schädliche und oft subtile Form von Missbrauch gemeint. Aber die kann halt echt ernsthafte Auswirkungen auf das Leben und auf die Psyche von Menschen haben. Und da wiederum kann man ja auch in die Missbrauchsliteratur gucken, was ja wieder was ist, was viel erforscht wurde. Und mutmaßen, dass es wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass die psychische Gesundheit leidet, dass man eben mehr Selbstzweifel hat, nicht so einen guten Selbstwert, wenn man viel gegaslightet wird. Und vor allen Dingen, was bei missbräuchlichen Beziehungen ja so ganz zentral ist, ist, dass halt eine Abhängigkeit besteht. Also das Opfer von Gaslighting, dass das emotional abhängig ist von dem, der sie halt gaslightet. Und weil es halt das Vertrauen in sich selbst verliert, also wenn das jetzt bei Nasrin und Josh der Fall wäre, dass die Nasrin denken würde, dass sie einfach die Welt selber gar nicht so gut wahrnehmen kann und der Josh sozusagen besser vorgeben kann, was denn wahr ist.
Da fällt mir auch direkt wieder die Chiara ein von Prominent getrennt, die diesen Satz getätigt hat und gesagt hat, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob nicht ich eigentlich die Verrückte bin.
Voll. Und ich muss auch richtig viel an die Michelle denken, wenn ich mir das hier alles angucke, die ja oft auch gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich ihre Meinung und was ist eigentlich die Meinung von Mike. Dina. Es gibt ein paar Merkmale von Gaslighting. Wenn man sich anguckt, wie gesagt, wir sind hier eher so im Popkulturellen, aber trotzdem können gleich noch darüber diskutieren, ob wir das trotzdem ein wichtiges Konstrukt finden. Gibt es auf jeden Fall Merkmale von Gaslighting? Und ich habe mir überlegt, ich nenne dir die und du sagst mir, ob du findest, dass die beim Josh zutreffen, okay?
Finde ich geil.
Geil. Das erste, leugnen und lügen. Also jemand, der gaslightet, leugnet die Tatsache und die Ereignisse, auch wenn es Beweise gibt. Und diese Lügen, die sollen die Personen, die gegaslightet werden, eben verwirren und verunsichern.
Ich würde tatsächlich spontan sagen, das sehe ich beim Josh fast nicht. Denn der redet ja ganz transparent, unangenehm oft über seinen Stiffy. Ich würde sagen, der Punkt trifft nicht zu. Wie siehst du das?
Also das Lügen auf jeden Fall nicht. Ich finde, der leugnet schon so ein bisschen, indem er sagt, er konnte sich, also jetzt halt in der Situation, er konnte sich da wegen seiner steifen Hüfte nicht rausbewegen, ne? Das ist schon so ein bisschen das nicht der Realität entsprechend wiedergeben, weil ich glaube dem das einfach nicht. Ich glaube, der hätte die Situation schon verlassen können.
Ja, ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass ihn jemand festgebunden hat.
Dann, hinterfragen der Wahrnehmung. Der Gaslighter stellt Leute, die das machen, stellen die Wahrnehmung und Erinnerung und Gedanken von den gegaslighteten Personen in Frage. Also sowas wie, du hast dir das nur eingebildet, du bist so empfindlich. Das ist so das Typische. Würdest du sagen, das macht er?
Das finde ich sehr schwierig zu beantworten. Denn diese typischen Sätze aus meiner Erinnerung fällt mir jetzt gerade nicht ein, dass der Josh diese Sätze gebracht hat. Aber ich würde denken, dass er das vielleicht ein bisschen auf eine andere Art und Weise macht. Dass er halt nicht sagt, du hast dir das alles nur eingebildet, aber dass er trotzdem halt seine Wahrnehmung oder seine Interpretation der Geschehnisse versucht, auf die Nasrin zu stülpen. Also dass er sagt, ja, ich habe das gemacht, aber ich bin halt nah an die Temptation gegangen und das war abgesprochen. Also dass er versucht, seine Interpretation oder seine Wahrnehmung der ganzen Geschehnisse auf die Nasrin zu stülpen.
Das würde ich echt auch so mutmaßen. Also erstmal habe ich gedacht, klares Nein. Sowas wie, du hast dir jetzt eingebildet oder so, sagt der nie, aber ich glaube schon so, dass er sich sehr auf diese Definitionssache stützt, obwohl der eigentlich schon weiß, dass diese Definition vermutlich nicht mit eingeschlossen hat. Mit der Vicky auf der Art im Pool zu sein und sie zum Schlafen gehen, da irgendwie so komisch fast zu küssen. Drittes Merkmal, Isolierung. Menschen, die gaslighten, versuchen die Betroffenen davon, von Freunde, Familie und allem zu isolieren, damit die halt selber mehr Kontrolle über die Menschen haben. Betroffene von Gaslighting sind dann eben nach einer Zeit davon überzeugt, dass niemand anders verstehen würde, was da so passiert und was den Gaslighter treibt und beugen sich dann sozusagen dieser Isolierung.
Sich gar nicht. Also ich finde, das wirkt irgendwie mit Alicia und Yasin, es wirkt irgendwie, als wenn die so eine tolle, eingeschlossene Freundesgruppe und schon auch alleine, dass der Josh nach Innsbruck gezogen ist, alleine, ohne die Nasrin und die alleine in München ist, würde ich sagen, hat natürlich andere Nachteile, das ist vielleicht auf ein paar andere Arten und Weise ein bisschen schwierig, aber es ist gleichzeitig auch das Gegenteil von der Isolierung.
Voll. Das sehe ich tatsächlich auch überhaupt nicht. Die Nasrin ist da sehr eigenständig. Auch im Haus sieht man, dass die sich schon auch öffnet und vertrauensvolle Beziehungen aufbaut, sowohl zu den anderen Frauen in der Villa als auch zu den Verführern. Da ist die ja frei wie ein Vogel. Vierter Punkt, Abwertung. Und das ist, wenn die gastleitende Person abwertende Bemerkungen macht, damit eben das Selbstwertgefühl von der betroffenen Person untermauert wird. Also man wird dann oft kritisiert oder herabgesetzt. Siehst du das?
Gar nicht.
Sehe ich auch überhaupt nicht. Der lobt die ja eher und sagt, wie toll die ist, ne?
Mhm.
Dann Dina, Verwirrung und Ablenkung. Das ist, wenn man schnell das Thema wechselt und dann eben auf andere Aspekte lenkt, um Verwirrung zu schaffen. Ist halt auch, glaube ich, so eine Strategie, einfach um die Wahrnehmung ein bisschen zu destabilisieren. Weil halt so diese ganze Verwirrung dann dazu führt, dass die von Gaslight betroffene Person an sich selber zweifelt. Also man sät dann Zweifel an der Wahrnehmung. Würdest du sagen, das macht er?
Also diese Kissenaktion könnte man auf jeden Fall so interpretieren, dass er durch diese Kissenaktion, dadurch, dass er so ein riesen Ding über sein Kissen macht, dass er sich jetzt sein heiliges Kissen neu bestellen muss, das würde ich vielleicht schon ein bisschen, könnte man als Ablenkungsmanöver interpretieren, dass er quasi das anbringt, um jetzt nicht über seine ganzen Sachen sprechen zu müssen. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde den verwirrend. Ich finde, der Josh springt die ganze Zeit hin und her. Also ich war nach diesem Lagerfeuer schon ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, wie es der Nasrin geht. Und ich weiß nicht, ob der Josh das mit einer Intention macht oder ob der vielleicht auch einfach ein bisschen verwirrt ist. Deswegen bei dem Punkt würde ich sagen, jein. Sehe ich schon ein bisschen.
Ja, also ich habe irgendwie erstmal Nein geschrieben, aber jetzt hast du mich schon ein bisschen überzeugt, weil obwohl er nicht im Gespräch selber vom Thema ablenkt, ist das mit der Kissengeschichte schon, er lenkt ein bisschen viel Aufmerksamkeit darauf und ich weiß nicht, ob ich ihm ganz abkaufe, dass das wirklich so schlimm für ihn war. Ich glaube ihm, dass es schlimm für ihn war, aber es ist unverhältnismäßig zu dem, was bei ihm da abging. Deswegen ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er es ein bisschen macht, um zu sagen, aber ich bin auch verletzt und dass das dann relativieren soll, was er gemacht hat. Aber ich würde sagen, Dina, alles in allem erfüllt der Josh jetzt nicht so viele von diesen Kriterien. Ein bisschen, manchmal wissen wir es nicht genau, aber es ist jetzt auf jeden Fall keine eindeutige Gaslighter-Aktion. Und das bringt mich auch zu meiner Schlussfolgerung. Denn ich finde, dass dieser Begriff heutzutage, obwohl der schon was Krasses meint, sehr leichtfertig benutzt wird. Dass man Menschen heutzutage sehr schnell unterstellt, eine Manipulation zu machen, die eine Agenda verfolgt. Und ich meine, der Josh, der leugnet ja schon, indem er sagt, die Hüfte ist halt steif, dass er da hätte was anders machen können. Aber ich finde halt schon, dass es noch nachvollziehbar ist, dass er erstmal defensiv ist. Weil das ist ja schon eine harte Nummer, ne? Der sitzt da on screen vor so vielen Menschen und soll dann zugeben, wie scheiße er sich verhalten hat, beziehungsweise muss jetzt damit konfrontiert werden. Das ist halt also wirklich auch keine leichte Situation. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel, wenn die dann zu zweit reden, sich das nochmal ein bisschen ändert und er dann schon sagt, ja, shit, habe ich einfach ein bisschen vermasselt, ne? Also ein bisschen ist gut, habe ich einfach vermasselt. Und ich finde deshalb eigentlich so ganz generell, dass man die Sachen, die andere Menschen machen, viel häufiger auf deren Seite lassen kann. Also so, dass der Josh das jetzt sagt, hat vielleicht nichts damit zu tun, dass der aktiv die Nasrin jetzt manipulieren will, sondern dass er sich halt einfach selbst verteidigt, weil es halt maximal unangenehm ist. Und das ist halt schon so meine Erfahrung, dass sich Menschen meistens einfach um ihre eigenen Prägungen, Erfahrungen, Traumata, Verletzungen und Bedürfnisse drehen. Und dass das Verhalten meistens weniger mit der anderen Person zu tun hat, als man vielleicht denkt. Und mir persönlich hilft halt diese Trennung auch immer total, um zu schauen, welches Verhalten ich denn tolerieren will. Also jetzt in Joshs Beispiel zum Beispiel, okay, der will sich halt einfach verteidigen, weil das super heavy ist, vor laufender Kamera, so konfrontiert zu werden. Das ist ekelhaft und peinlich. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der jetzt bewusst Nasrins Wahrnehmung manipulieren will. Vielleicht, wissen wir nicht. Aber das andere ist auf jeden Fall auch erstmal plausibel. Was sagst du denn dazu, dass der Begriff so inflationär verwendet wird?
Ich finde das erstmal total spannend. Und ich habe da nicht eine klare Meinung zu. Aber erstmal würde ich sagen, ich finde, dass wenn so psychologische Fachbegriffe ihren Weg in den allgemeinen Sprachgebrauch finden, finde ich das schon erstmal interessant und auch vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich das Gefühl habe, dadurch kommen halt so psychologische Themen mehr so ins allgemeine Bewusstsein und Leute beschäftigen sich damit. Und das finde ich erstmal gut. Der Nachteil davon ist natürlich, dass halt ganz oft dadurch Sachen so inakkurat benutzt werden und dass halt ganz oft psychologische Fachbegriffe in einem falschen Kontext benutzt werden und dann viele Menschen sich vielleicht gar nicht richtig damit beschäftigen, was bedeutet das eigentlich überhaupt? Und die Bedeutung des eigentlichen Fachbegriffes in der allgemeinen Wahrnehmung dann so total verwässert wird und vielleicht auch für benutzt wird, um Phänomene zu beschreiben, die das gar nicht treffen. Also jetzt mal als bestes Beispiel, da haben wir auch schon öfter drüber geredet, der Begriff Trauma oder Trigger, der im allgemeinen Sprachgebrauch ja jetzt ganz oft benutzt wird, was natürlich einerseits gut ist, weil das bedeutet, dass viel mehr Menschen, zum Beispiel, wenn wir viel über Trigger reden, finde ich gut, dass Leute jetzt mehr darüber nachdenken, was gibt es für Sachen, die etwas in mir auslösen, reagiere ich vielleicht in einer bestimmten Situation so und so, weil etwas, eine Erinnerung, etwas, das ausgelöst hat. Andererseits muss man natürlich sagen, ich würde sagen, in 90% der Fälle, wo Leute, oder vielleicht sogar 99% der Fälle, wo Leute Trigger oder Trauma benutzen in ihrem alltäglichen Leben, meinen sie nicht das wirkliche Trauma oder den wirklichen Trigger, so wie wir das in der Psychologie benutzen würden. Und das ist natürlich schon ein Problem. Um jetzt zum Gaslighting zu kommen, da ist es nochmal was anderes, denn Gaslighting ist ja eigentlich überhaupt gar kein psychologischer Fachbegriff. Es kommt nicht aus der Psychologie. Es hat da keine lange Tradition, es gibt da nicht mal besonders viel Forschung zu. Es ist ja eigentlich wirklich eher so ein alltäglicher Begriff und so ein alltägliches Wort, was halt psychologisch klingt, was jetzt auch psychologisch erforscht wird, aber was kein psychologischer Fachbegriff ist. Und das öfter zu benutzen, finde ich eigentlich gut. Und ich habe mich auch generell schon öfter gefragt, wieso der Begriff Gaslighting, wieso das jetzt im alltäglichen Leben und im Internet, wieso das so viel verwendet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch daran liegt, dass vielen Leuten bis jetzt so ein Begriff dafür gefehlt hat, der die Situation beschreibt, wenn jemand einem die eigenen Gefühle und die eigene Wahrnehmung so absprechen möchte. Und ich glaube, dass vor allem viele Frauen sich und halt auch ihre Erfahrungen in dem Begriff so wiederfinden. Und weil es bis jetzt kein anderes Wort gibt, benutzen sie halt Gaslighting, um dieses Phänomen und diese Situation zu beschreiben. Und ich finde es eigentlich super, dass es da jetzt ein Wort für gibt. Und ich finde es super, dass wir es jetzt benennen können. Was wir aber, denke ich, schon im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass du hast uns ja gerade die 5 Merkmale von Gaslighting erklärt. Also einmal Leugnen und Lügen, Hinterfragen der Wahrnehmung, Isolation, Abwertung und Verwirrung und Ablenkung. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich klarzumachen, dass wenn wir im alltäglichen Leben über Gaslighting sprechen, dass wir da, glaube ich, ganz oft halt einfach nur das Phänomen meinen, wo jemand dir deine eigene Wahrnehmung, deine eigenen Gefühle absprechen will und nicht tatsächlich diese ganzen 5 Merkmale.
Ich liebe alles daran, was du gerade gesagt hast. Ganz genau. Ich finde, man muss das vielleicht einfach auch vom Missbrauch trennen, auch wenn das natürlich in missbräuchlichen Beziehungen ständig passiert.
Also ja, ich bin dafür, dass wir alle viel öfter sagen, er oder sie gaslightet mich. Einfach um uns auch alle dafür zu sensibilisieren, wie oft das passiert, dass wir anderen Menschen die eigene Wahrnehmung und Gefühle absprechen wollen. Denn was wir ja auch immer wieder sagen, alle Gefühle sind valide und nur weil wir ein anderes Gefühl haben, bedeutet das nicht, dass die Gefühle von der anderen Person falsch sind, auch wenn wir die noch so abwegig finden.
Voll. Ich stimme dir zu 100% zu, weil auch wenn der Begriff nicht aus der Psychologie stammt, beschreibt er ja die Lebensrealität von echt vielen Menschen und missbräuchliche Beziehungen. Und ich finde, dass das gerade jetzt total hilft, dass man endlich einen Namen für all das findet, was schon lange schief läuft. Also gerade wenn man so auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so guckt. Also zum Beispiel wurde ja schwarzen Menschen auch ewig gegaslightet, dass sie rassistische Erfahrungen machen. Also seit es keine aktiven Kolonien mehr gibt, ist ja das Problem Rassismus galt als beseitigt. Und das ist ja einfach, das erfüllt ja alle Kriterien, von denen ich da gerade vorgelesen habe für Gaslighting. Und genauso bei Frauen, die einfach jahrelang als hysterisch abgetan wurden, wenn etwas einfach ungerecht war. Deswegen ist meine Schlussfolgerung auch, dass es richtig gut und wichtig ist, dass der Begriff jetzt so verwendet wird.
Franzi, Diese Kurzfreitagsfolge ist schon wieder völlig aus dem Ruder gelaufen. Bis dahin freuen wir uns riesig darüber, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts gebt und bei Podimo einen Daumen nach oben. Klickt unbedingt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke. Folgt uns auch auf Instagram und TikTok, um keine Datenanalyse und psychologische Hintergrundinfos zu verpassen. Und bestellt auch unbedingt Franzis hervorragendes Buch vor. Er hat dich noch nicht mal angefasst. Es geht um sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Und dann sprechen wir uns nächste Woche.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.